herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, zwei Brüste. Wir sind zwei Brustkrebsbetroffene. Wir sind Freundinnen und reden über das Leben mit und nach Brustkrebs. Wir sprechen über Alltagsmomente, wir sprechen über Höhen, wir sprechen über Tiefen. Und oft gibt es auch mal Sachen, die lustig sind und die uns zum Schmunzeln bringen. Aber was wir auf gar keinen Fall möchten, ist diese Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
Nee, bagatellisieren wollen wir nicht. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, wir sind heute nicht alleine. Ich freue mich schon sehr, sehr lange auf diese Folge. Wir haben sie sehr lange geplant. Und ich freue mich sehr, heute in unserer Mitte Verena zu begrüßen. Verena ist Senologin und somit eigentlich, wenn man so im Offiziellen ist, unser fachmännischer Konterpart. Kann man das so sagen, Verena?
Ja, ich glaube schon, das kann man sagen. Vielen Dank.
Schön, dass du
vielen
da
Dank
bist.
Für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Verena, ich habe dich so lapidar vorgestellt, in zwei Sätzen. Magst du noch mal zwei, drei Sachen ergänzen vielleicht?
Vielleicht, was eine Senologin ist.
Ja, gerne. Also genau, das fragen sich die meisten. Also erstmal bin ich tatsächlich Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und mache aber nur in Anführungszeichen Senologie. Das heißt, das ist wörtlich Brustheilkunde. Und das ist im Prinzip ja eine Spezialisierung oder eine Weiterentwicklung auf den gynäkologischen Facharzt. Also manche schlagen halt diese Fachrichtung oder diese Spezialisierung nach dem Fach ein.
Also ich sehe schon, dass ganz viele die gelben Seiten aufschlagen. Gibt es die noch?
Digital gibt es alles.
Wo finde ich denn, wo finde ich denn die nächste Sinologin? Wo findet man euch eigentlich? Ne? Also, weil ich glaube, so in den gelben Seiten wird man, ich spoiler mal kurz, erstmal nicht fündig.
Nee, also das Wort Sinologin oder Sinologe, das steht so auch selten, also steht auch nicht auf dem Klinik- oder Praxisschild oder wie auch immer, sondern das ist letztendlich einfach die Fachbezeichnung. Aber wir arbeiten in Brustzentren oder bieten eine Brustsprechstunde an oder machen Brustdiagnostik. Und deswegen, also da taucht das Wort Senologie eigentlich auch nicht auf.
Genau, aber nicht zu unterschätzen. Ne? Also es fragen ja viele, wir empfehlen das ja auch immer wieder. Werden oft gefragt, oder wir hören das oft, Mensch, also der mein Haus- und Hofgynäkologe, der, weiß ich nicht, ob der sich da so auskennt obenrum, wo kann ich denn hingehen? Dann sagen wir immer, Mensch, geh doch zum Sinologen. Wenn du mir jetzt sagst, steht ja gar nicht an eurer Türklingel, so sage ich jetzt mal. Es ist ja vielleicht ganz gut, wenn wir da nochmal unterstreichen, also ihr arbeitet eigentlich nicht in privaten Praxen oder es gibt keine sinologischen Praxen, also auf jeden Fall nicht üblicherweise.
Nee, eher nicht. Also es gibt manche, die zum Beispiel jetzt im ambulanten Bereich zum Beispiel Vorsorge anbieten, Ultraschall der Brust anbieten. So jemanden würde, wenn es eine Gynäkologin ist, die sich dann auf das Gebiet spezialisiert hat, würde man die sicher auch als Senologin bezeichnen. Aber auch die hat wahrscheinlich nicht an ihrem Schild Senologin stehen oder eher sozusagen, sondern eher ist nicht Spezialistin für Brustheilkunde.
Wir haben dich heute eingeladen, weil wir darüber sprechen wollen, was Sinologen eigentlich machen, aber auch ganz besonders, wie du dazu gekommen bist. Also aus der Geburtshilfe, was ja etwas eher Lebensbeginnendes ist, sag ich jetzt mal vielleicht so ganz romantisch, ja, in meiner romantischen Vorstellung, zu einem Fachbereich, der ja, eher onkologisch behaftet ist. Ne? Muss man ja einfach mal sagen, dass die Frauen, die bei euch öfter ein- und ausgehen, eher so einen onkologischen Background haben. Wie kam es dazu für dich, ganz persönlich?
Jetzt. Also gut, vielleicht erstmal zur Wahl jetzt das Fach Gynäkologie. Das hat mich wirklich gereizt, weil es eben ein sehr großes Spektrum bietet und verschiedene Aspekte des Lebens eben vereint, wie zum Beispiel den Anfang der Geburt und dann aber auch die onkologischen Patienten. Also das fand ich so vom der Kombination schon auch sehr reizvoll, wobei also Geburtshilfe jetzt aus ärztlicher Sicht betrachtet natürlich, wie du auch schon gesagt hast, natürlich nicht immer so romantisch ist, sondern wir kommen ja meist an, wenn man halt irgendwie helfen muss und dann die meisten Frauen finden das nicht so romantisch, wenn man da intervenieren muss in irgendeiner Art, auch wenn wir uns da bemühen, das natürlich gefühlvoll zu machen. Ja, und dann habe ich aber so während der Ausbildung gemerkt, dass mich doch das Onkologische einfach viel mehr interessiert. weil ich es einfach auch eine Herausforderung finde oder ja, sehr auch ein Stück weit befriedigend finde, Frauen in schwierigen Situationen zu unterstützen und vielleicht den Moment irgendwo, wenn man es so sagen kann, vielleicht ein Stück weit angenehmer zu gestalten. Also ich glaube, die Dinge sind ja dann, wie sie sind. Also ich sag mal, wir können die Diagnosen nicht verhindern und wir können Brustkrebs auch vielleicht bedingt, aber nicht komplett verhindern. Aber wir können natürlich als Ärzte dazu beitragen, dass wir die Frauen gut betreuen, dass wir von Anfang an auch eine Stütze sind und neben dem privaten, familiären Umfeld einfach von der Fachseite da sozusagen zur Seite stehen.
Jetzt frage ich mich natürlich, es gibt ja oft so Gründe, weswegen man in so eine Richtung auch geht. Also gibt es bei dir einen persönlichen Background, dass du sagst, okay, was weiß ich, ich habe in der Familie einen Fall oder so und deswegen wollte ich das unbedingt genau in diese Richtung gehen, damit ich da helfen kann? Oder was ist bei dir die Geschichte dahinter?
Also es ist tatsächlich so, dass eine Tante von mir an Brustkrebs erkrankt ist. Das ist aber auch noch relativ neu sozusagen. Also das hat bei der Entscheidungsfindung hat's eigentlich keine Rolle gespielt und auch sonst vom Privaten eigentlich nicht. Ich habe einfach gemerkt, so dass ja, dass mir das liegt und dass mir das ja, also Freude macht hört vielleicht ja komisch an, ne? Aber das, also dass mir das schon irgendwie was auch wiedergibt, wenn ich mit onkologischen Patienten arbeite.
Weißt du, ich bin so ein bisschen ehrfürchtig in dieses Gespräch gegangen. Oh, mein Stuhl knatscht so ein bisschen. Also das soll ich nicht irritieren, weil ich so hin und her wackel. Also ich bin ein bisschen ehrfürchtig in das Gespräch gegangen. Weißt du, einfach aus dem Grund, in einer Praxis, in der du ja arbeitest, hat sich für uns von einem Moment auf den anderen eigentlich alles verändert. Also wirklich alles. Wir haben da sämtliche Gefühle einmal durchgefühlt. Und auf der anderen Seite ist das für dich, ohne dass es dich selbst direkt betrifft, ein Berufsalltag. Und ich finde gerade so diese Schnittstelle so wahnsinnig interessant. Also die Frauen kommen zu euch, also du hast ja die Aufgabe, ihnen mitzuteilen, dass sie vielleicht eine Krebserkrankung haben. Kann man da von so einer Routine sprechen oder gibt es irgendwie so Verhaltensmuster, wo man sagt, ach, guck mal, die Frau, die der müsste ich das so und so sagen. Also diese ganz empathische Ebene, wie ich, weißt du, das liegt, ich bin da ja gar nicht, ich bin da so befangen, befangen ist das Wort. Es wird mir gar nicht über die Lippen kommen, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil ich es schon erlebt habe. Wie erlebst du das so aus rein professioneller Sicht, solche Nachrichten zu überbringen? Also
es ist schon so, also man entwickelt vielleicht in einer gewissen Weise eine Routine, diese Nachrichten zu übermitteln, aber mehr in dem Sinne, dass man sagt, okay, man hat gemerkt, welche Wortwahl besser geklappt hat sozusagen als andere oder man gemerkt hat, so konnte man die Frauen da besser auffangen oder besser schon so ein bisschen drauf vorbereiten als bei einer anderen Herangehensweise, also in dem Sinne schon oder man hat einfach dann die Erfahrung, aber ansonsten ist das nie eine Routinesache, also jede Frau ist wieder individuell, jede Situation ist individuell und ja, ich überlege mir schon, wie ich es der einen Patientin beibringe und wie der anderen. Also da gibt's schon, versucht man schon auch so ein bisschen so ein zwischenmenschliches Gespür zu entwickeln und zu gucken, wie denke ich, würde der eine da jetzt vielleicht besser mit umgehen können als der andere. Und trotzdem gibt es dann auch Überraschungen. Also manche eigentlich vielleicht schon im Vorfeld relativ selber auch schon so die Ahnung hatten, Vorahnung, dass das irgendwie nicht in Ordnung sein könnte oder dass da Brustkrebs hinterstecken könnte. Die dann aber bei der tatsächlichen Diagnosebestätigung trotzdem halt völlig emotional zusammenbrechen, weil doch dieses letzte Quäntchen Hoffnung einfach doch noch da war. Und andere, die es dann unheimlich gelassen im ersten Moment hinnehmen, wo man es vielleicht ganz anders erwartet hätte. Also das gibt es natürlich trotzdem. Und das ist aber ja immer auch nur dieser erste Moment und was dann, ich meine, das brauche ich euch nicht zu sagen, ne, was dann noch kommt und wie es in einem arbeitet und man nach 2 Tagen dann darüber denkt und so, das ist ja nochmal wieder ein ganz anderes Thema.
Kriegt ihr das mit?
Nach 2 Tagen, gut, so gesehen dann wahrscheinlich nicht, wobei ich immer darauf hinweise, dass die Patienten sich jederzeit melden können, wenn Fragen, akute, dringende Fragen sozusagen unter den Nägeln brennen, was ja durchaus mal sein kann, dass einem da sich was einfällt, was ganz, ganz wichtig sofort irgendwie geklärt werden muss. Ansonsten ist es ja so, dass ich die Patienten dann immer wieder nochmal einbestelle. Also erstmal ist es so die initiale Diagnosemitteilung und dann warten wir vielleicht noch ein paar Befunde ab, dann sehen wir uns nach einer Woche wieder. Und insofern, das kriegt man dann ja schon mit, auch wie so eine Entwicklung dann auch stattfindet bei den Frauen.
Ja, aber ich war auch tatsächlich
also ich bei
sag der Sinologin.
Mal, ich konfrontiere dich jetzt.
Entschuldigung. Also. Bitte, Paula.
Also wir müssen es den Hörern einmal sagen, ja. Weil sonst könnte das zu Missverständnis. Wir haben hier eine kleine Tonverzögerung. Also wenn wir uns gegenseitig ein bisschen ins Wort fallen, dann liegt das wirklich heute so ein bisschen an diesem technischen, ja, am technischen
Vor allem,
Dilemma.
Wenn ich ins Wort falle, ne?
Jetzt mal bis
alles. Weil ich ja das immer verzögert höre und dann denke, du bist schon fertig. Dann hast du schon wieder was Neues angefangen und ich so, ja, und übrigens hier, Verena, bla bla. Deswegen, das könnte heute ein bisschen, ja.
Wir bauen Sprechpausen ein, dieses für Alex. Alex?
Nein, ich wollte sagen, ich habe eben, wo wir drüber geredet haben, weil ich ja auch bei der Sinologin war. Und jetzt hat es mich mal interessiert, wie ich die finde. Und die ist wirklich unter Sinologie und Brustchirurgie zu finden. Also das gibt es schon, ne? aber bei dir ist es ja jetzt so, du bist ja, und die meine ist nicht in einem Brustzentrum angesiedelt, aber du sitzt in einem Brustzentrum, ne? Oder wie kann ich mir das vorstellen, ja, wie du in dieser Kette da dich einreißt? Nur weil ich bin zum Beispiel von der Gynäkologin zu dieser Sinologin überwiesen worden. Aber wie ist das bei euch so der normale Alltag? Wo findest du deinen Platz in dieser Kette?
Genau, also entweder ist es ja so, dass man von... Also der erste Weg ist ja meistens, wenn man jetzt nicht halt übers Mammographie-Screening kommt, dann ist ja der erste Weg meistens, dass man sich mit einem auffälligen Befund erstmal bei der Frauenärztin vorstellt und die überweist dann eben entweder ins Brustzentrum oder genau zur Sinologin oder auf jeden Fall irgendeine Instanz, die dann die nächste Diagnostik durchführt. Und insofern in dieser Kette, wie du so schön gesagt hast, wären wir dann auch ein möglicher Erstkontakt nach der Frauenärztin sozusagen. Und ich leite sozusagen ein Brustzentrum und das ist angegliedert an eine gynäkologische Abteilung in einem Krankenhaus.
Jetzt lass ich Paula was sagen.
Also, wir müssen mit Handzeichen arbeiten, das klappt besser. Tut mir wirklich leid, das ist heute ein bisschen anders alles, aber Verena, ich war gerade so bei dieser Schnittmenge. Also was mir so wahnsinnig auf den Nägeln brennt, ist, dass ich erlebe, dass so eine Behandlung, das ist ja für viele auch vielleicht die erste Erkrankung nach sowas wie Bronchitis oder meiner Mandelentzündung, dass man wirklich auch so längerfristig in so Behandlungsstrukturen ist. Und ich habe gemerkt, das hat wahnsinnig viel mit Vertrauen zu tun, das erstmal wachsen muss zwischen diesen beiden Instanzen, Patient und Arzt oder Einrichtung. Und es beginnt aber mit so einer Diagnose. Ich habe einfach gemerkt, und da bin ich einfach ganz offen zu dir, dass erstmal vieles mit Misstrauen ist. Also in der Regel ist es so, dass die meisten Patientinnen, die ich kenne, mich eingeschlossen nach Hause gegangen sind und Google angeschmissen haben. Merkst du das an den Fragen, die kommen, wenn Patienten sich selbstständig übers Internet informiert haben?
Ja, durchaus. Also das hängt natürlich ganz stark auch vom Alter der jeweiligen Patientin ab. Und da ist es ja so, bei Brustkrebs, wie jetzt vielleicht nicht bei so vielen anderen Krebsentitäten oder anderen Erkrankungen, dass wir ja da wirklich eine ganz, ganz breite Altersspanne haben. Also die jüngste Patientin, die ich gerade habe, die ist 25 tatsächlich. Und die älteste war auf jeden Fall schon über 90. Und davon hängt natürlich auch so ein bisschen ab, wie die sich selber informieren und über welches Medium. Und klar, natürlich ist das Internet dann an erster Stelle, wobei viele tatsächlich auch erfreulicherweise einen sehr guten Draht zu ihrem Frauenarzt haben, also da schon wirklich auch Vertrauen haben und mit dem oder derjenigen sozusagen die Befunde dann auch erst nochmal durchsprechen wollen. Und ja, klar, die jüngeren Frauen, die informieren sich schon oft übers Internet. Und dann kommt aber doch auch relativ häufig, dass sie dann sagen, ich habe dann irgendwann doch aufgehört zu lesen, weil das war so viel Information und dann habe ich gemerkt, die Dinge, die beziehen sich gar nicht unbedingt auf meine Erkrankung, sondern auf eine andere Art von Brustkrebs und deswegen, ich wollte jetzt erst nochmal mit Ihnen sprechen. Also das kommt dann auch immer wieder mal, das Interesse oder das Bedürfnis ist auf jeden Fall da und viele sagen dann aber auch Brust so bis dahin und dann gucke ich erstmal, was ich noch an Informationen bekomme.
Also ich habe ja viel gegoogelt. an dieser Stelle nochmal, ich bin nicht stolz darauf. Das war auf jeden Fall keine gute Idee, um das mal kurz vorwegzunehmen. Aber ich habe einfach, also mein Misstrauen war, dass der Wissensstand bei Brustkrebs, der ist ja sehr dynamisch, also es gibt da stetig neue Forschungen und Entwicklungen, ist mein Brustzentrum überhaupt so pleatsch und informiert darüber? Oder muss ich denen gewisse Fragen stellen, um das abzuchecken? Aber es ist ja schon so, dass es auch gewisse Leitlinien gibt, dass man in einem Brustzentrum, das zertifiziert ist, nicht unbedingt schlechter aufgehoben ist in einer Großstadt oder in einer Kleinstadt. Also, oder wie haltet ihr euch daran? Wie ist da die Dynamik?
Ja, also man sagt ja immer so schön, irgendwie zwei Ärzte, drei Meinungen oder irgendwie so. Also ich glaube schon, dass es tatsächlich passieren kann, dass wenn man unterschiedliche Ärzte fragt, dann auch unterschiedliche Therapieempfehlungen kriegen wird. Aber prinzipiell ist es so, dass also gerade bei Brustkrebs eigentlich sehr geordnete Strukturen, zumindest in Deutschland, vorherrschen. Also die Brustzentren, die zertifiziert sind, die müssen ja sich auch wirklich regelmäßig dann einer gewissen Kontrolle sozusagen unterziehen. Und dann wird ja auch überprüft, also gibt es ja Qualitätsstandards, die dann überprüft werden, wie diese Zentren arbeiten. Und genau, du hattest die Leitlinien angesprochen. Also es gibt verschiedene Kommissionen, die Leitlinien rausbringen, die sich aber in der Regel decken. Und das ist auch öffentlich zugänglich. Also das wissen die meisten Patienten auch nicht. Aber im Prinzip könnte man einfach auch ins Internet gehen und sich diese Leitlinien anschauen. Und ja, was ist so die Idee von so einer Leitlinie? Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass halt da mehrere Kollegen sozusagen die aktuelle Literatur sichten und aufgrund dessen dann eine Empfehlung abgeben. Und trotzdem ist natürlich auch das so, dass Literatur oder Daten können auch unterschiedlich interpretiert werden. Aber ich glaube, so im Gro ist die Versorgung von Brustkrebspatientinnen in Deutschland wirklich sehr, sehr gut. Und dass eben die meisten sich auch an die aktuellen Standards halten. Trotzdem hat man auch das Recht als Patientin, sich eine Zweitmeinung einzuholen. Das ist wirklich gang und gäbe oder sagen wir mal so zu nicht irgendwie, wird nicht komisch angesehen. Also weder ich bin auf meine Patientin sauer, wenn die sagen, ich gehe auch nochmal woanders hin. Oder wenn zu mir jemand kommt, dann sehe ich das schon meistens auch die Empfehlung, die Patientinnen mitbringen, dann auch mit dem sich deckt, was wir dann auch empfohlen hätten. Also ich glaube, so weit geht die Schere dann nicht auseinander und dann hat man vielleicht auch noch mal wieder ein besseres Gefühl.
Ja, schickst du die Leute auch wirklich?
Das ist total schön, dass du das...
Entschuldigung. Schickst...
Ich wollte, du, Alex, ganz entspannt...
Ich wollte sagen, schickst du die Leute denn auch, also sagst du denen das auch explizit? Hören Sie mal zu, Sie können sich auch bitte noch eine Zweitmeinung holen oder eine Drittmeinung und wir sehen uns dann nächste Woche wieder? Oder ist das so, dass du davon ausgehst, dass die das eh wissen?
Also ich sag mal, es ist jetzt nicht so, dass ich da progressiv drauf hinarbeite und sage, also und machen Sie das auf jeden Fall. Ich glaube, das würde... oder könnt ihr aber auch gleich nochmal zu sagen, aber das Vertrauensverhältnis, wenn ich jetzt da meine Meinung, meine Befunde erläutere und am Ende sage und so, und jetzt gehen sie mal auf jeden Fall noch woanders hin, ich glaube, das wäre dann
auch vielleicht so meinte ich das nicht, nur ich
komisch wahrgenommen.
Ja, es ist ja so, dass es
ansonsten ja. Auf jeden Fall ganz offen.
Es ist ja so, dass es bei Brustkrebs schon nicht so die, also ich bin natürlich so, ich bin da rausgegangen und meine Ärztin hat zum Beispiel gesagt, ja, wenn sie möchten, können sie sich natürlich gerne noch eine Zweitmeinung holen. Und dann habe ich ein bisschen rumtelefoniert und habe befreundete Ärzte auch gefragt. Und dann merkt man ja auch ziemlich schnell, dass es da eigentlich so einen Standardweg gibt. So, also ich hatte triple negativen Brustkrebs. Das heißt, sie sagen, ja, okay, das ist eigentlich ganz normal, wie die das da vorschlägt. So macht das eigentlich jeder. Ne? Deswegen habe ich gefragt, ob man da unnötig dann die Leute rausschickt und sagt, holt euch mal alle noch die Zweit- und Drittmeinung, wenn ja doch irgendwie jeder ungefähr das Gleiche sagt wahrscheinlich, ne?
Also ich glaube, es ist schon so, dass man, also sagen wir mal so, es gehört sich auf jeden Fall, das zu sagen, also dass die Patienten das auch einfach wissen, weil die meisten werden es wahrscheinlich sonst eher nicht wissen oder sich dann vielleicht auch nicht trauen, weil sie denken, naja, jetzt war hier und jetzt kann ich nicht auch noch woanders hingehen. Also das gehört sich schon und dann ist es wieder eben so ein bisschen situationsabhängig. Also bei manchen, wo ich einfach merke, dass die verunsichert sind und vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit brauchen und ein bisschen Informationen, die sie im Übrigen auch haben. Also man muss nicht mit Zeitpunkt dann der Diagnose übermorgen in den OP springen, sondern man hat da schon auch noch ein paar Tage, um das mal setzen zu lassen und sich eine Meinung einzuholen. Und denen sage ich das auf jeden Fall und andere, die da aber einfach auch schon total entschlossen sind. Und es gibt auch viele, die sagen so, dann, ich will jetzt gar nicht zu viel noch dazu hören, sondern lieber, ja, planen wir jetzt alles und so. Und das ist halt wirklich so eine Typsache. Mhm.
Weißt du, was mich total interessiert, Verena? Als ich in dieses Gespräch gegangen bin, habe ich mir die Frage notiert, was ist der Unterschied zwischen Gynäkologe und Sindologe? Also, weil der Gynäkologe macht ja auch im weitesten Sinne die Brustkrebs-Früherkennung, also die Abtastuntersuchungen, manchmal ein Ultraschall. Also ihr seid da noch spezialisierter. Du machst nur Brust.
Ja, genau, so kann man es eigentlich sagen. Also der Gynäkologe, jetzt also vor allem eben ja dann der niedergelassene Gynäkologe, macht natürlich die Vorsorge und das ist ja auch sein Hauptmedi und da gehört ja auch das Untersuchung der Brust dann das Alter mit dazu. Wie gut jetzt aber jemand zum Beispiel Ultraschall der Brust machen kann, das hängt dann wirklich von der individuellen Weiterbildung an. Also weil das ist, also Brustultraschall gibt es verschiedene Stufen, also das wird nach der Degung eingeteilt und manche sind da super firm, also auch von den Niedergelassenen gibt es manche, die super gut Brustultraschall können und andere sagen halt, nee, das habe ich irgendwie in meiner Ausbildung, Weiterbildung nie groß mitgekriegt und dann überweise ich auf jeden Fall jede Patientin zu einem Spezialisten. Also genau, und der Senologe ist halt einfach so eine Stufe weiter, also der macht halt nur Brust und vor allen Dingen dann eben nicht jetzt nur die Vorsorge und das Abtasten, sondern es geht dann schon mehr darum, wirklich so die den ganzen Behandlungspfad, wenn man vielleicht so will, von der Brusterkrankung, also von der ersten Diagnostik, von der Bildgebung, vom Ultraschall in Zusammenarbeit mit den Radiologen noch eine Mammographie und dann vielleicht auch eben diese Stanzbiopsie, die Abklärung von Herdbefunden, ist das jetzt wirklich was Bösartiges oder nicht und dann auch danach die Nachsorge. Also wirklich mit der speziellen Brille.
Arbeitest du, Alex, wolltest du was
sagen? Nee, ich bin ganz leise hier.
Weißt du, weil mich das so, ich bin ja so ein gebranntes Kind, also ich bin ja mit einer Fehldiagnose rangegangen und ich sage immer, dass man sonst tatsächlich auch auf eine Überweisung ins Brustzentrum bestehen soll. Auch Männer, die sich vielleicht gar nicht zum Gynäkologen trauen, die sich vielleicht unwohl fühlen in so einem gynäkologischen Wartezimmer. Weißt du, was mich noch interessiert? Also ich habe jetzt verstanden, dass ihr auf jeden Fall auch interdisziplinärer noch arbeitet, also auch mit verschiedenen Fachrichtungen zusammen, weil die Schnittstelle einfach nicht nur die Vorsorge ist und die Vorsorge nur ein Teil der Diagnostik ist. Ihr macht auch Brustoperationen, stehst auch im OP. Mhm. Das ist wahrscheinlich so ein OP-Tag, ist das so bei euch? Morgen, Donnerstag, sehr beliebter Tag, ist bei uns auch so. Also
in meinem, ja, Bus, bei uns war es auch so, der Donnerstag.
Genau, der Donnerstag, genau. Und du machst also auch Operationen. Das heißt, du machst Tumorentfernungen, Mastektomien. Also wo ist da die Schnittstelle zur plastisch-ästhetischen Chirurgie? Also bist du, ja, wie soll man das jetzt sagen? Du machst ja auch mal eine Mastektomie und einen Wiederaufbau wahrscheinlich mit Silikonkissen. Also es gibt ja verschiedene Rekonstruktionsmethoden. Aber wo ist denn da so die Schnittstelle zum nächsten Fachbereich? Also,
ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil also das hat mich tatsächlich auch eine Patientin neulich mal gefragt. Und ich glaube, der Unterschied, also jetzt im Speziellen zur Abgrenzung zur plastischen Chirurgie, ist, dass wir immer eher sozusagen ja von dem Krankheitsbild Brustkrebs auskommend, also das ist ja sozusagen eher das, wo wir unsere Kernkompetenz haben und wenn wir dann eben den Wiederaufbau machen, das ist ja was zum Beispiel, was die plastischen Chirurgen auch machen, aber dann haben wir halt so diesen Fokus, okay, in welcher Reihenfolge tapst man vielleicht auch diese Operationen, also von der Entfernung des Brustkrebs dann über vielleicht noch bestimmte Behandlungen, die dazwischen müssen, dann bis zum Wiederaufbau und der Plastiker macht das natürlich als Teil auch bei Brustkrebspatientinnen. Der macht aber natürlich auch ganz viele andere Sachen, die ich als Radiologin nicht mache. Also ganz selten kommt natürlich schon auch mal eine Patientin zu mir, die zum Beispiel eine Brustvergrößerung möchte, also jetzt einfach ein kosmetischer Selbstheilereingriff. Das ist aber was, also jetzt überhaupt nicht unser Hauptmetier. Und das macht zum wiederum der plastische Chirurg aber ziemlich viel in der Regel. Also wir haben da zwar eine Schnittstelle, klar, wir operieren beide an der Brust und setzen auch mal ein Implantat ein. Aber ansonsten haben wir einfach, glaube ich, einen anderen Fokus auf die Dinge. Und was der Plastiker natürlich häufig sehr gut kann, aber das machen auch Senologen, zum Beispiel diese Rekonstruktion mit Eigengewebe, wo dann auch Gefäße angeschlossen werden müssen und sowas. Mhm. Da braucht man natürlich schon auch nochmal eine sehr spezielle operative Weiterbildung. Das kann dann auch nicht jeder Senologe oder jede Senologin.
Ja, ich sage das deshalb so provokativ, weil also bei uns war das so, ich habe Frauen kennengelernt, die zum OP-Stichtag ihr Brustzentrum verlassen haben und dann zu einem plastischen Chirurgen gegangen sind. Und das hat mich verunsichert. Und ich sage dir auch warum. Weil ich dann an mir runterguckte und eine Narbe sah, wie ein Schlachtfeld. Ja. Und dann habe ich mir wieder Misstrauen. Es ist einfach so, also deswegen sitzen wir ja hier auch zusammen, ne? Also um das eben abzubauen. Aber mein erster Impuls, weil ich es nicht besser wusste, war, ja, wäre ich mal zum plastischen Chirurgen gegangen. Ne? Mhm. Ich muss das aber mal wieder eine Lanze brechen, weil ich war tatsächlich dann auch beim plastischen Chirurgen und der war total verzückt, wie das aussah. Das muss man eben auch sagen. Es ist ja eine Krebsverletzung, die wir haben. Ne? Also das ist schon im Rahmen der Möglichkeiten dieser Ablation gut verlaufen. Das hätte der plastische Chirurg auch nicht anders gemacht. Aber einfach, falls sich viele Frauen fragen, ihr habt ja trotzdem eine Routine im Entfernen. Was macht ihr eigentlich öfter? Eine brusterhaltende Operation oder eine Mastektomie?
Ja, also das Ziel ist ja schon immer, eine brusterhaltende Operation zu machen. Und in Deutschland werden ungefähr 70% der Frauen auch brusterhalten operiert. Und dann gibt es natürlich vielzählige Gründe, warum wir das nicht machen können. Also eine, also jetzt aus unserer Perspektive, ist natürlich, wenn es jetzt ein extrem großer Tumor ist, der in mehreren Bereichen von der Brust jetzt, oder es gibt dieses Wort Brust-Tumor-Relation, also wenn man natürlich eine kleine Brust mit einem sehr großen Tumor hat, das sind so jetzt Dinge aus unserer Sicht, warum wir vielleicht eine Brustentfernung machen. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel die genetischen, also die familiären Brustkrebsfälle, die ja auch eine prophylaktische Brustentfernung durchführen lassen können. Und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, dass manche Frauen auch einfach gerne eine Brustentfernung in dem Fall wollen und auch keinen Wiederaufbau wollen. Das muss man auch mal sagen, das sind nicht so viele, aber das muss man dann auch einfach akzeptieren. Also ich glaube, da gibt es auch manche ärztliche Kollegen, die das irgendwie total abwegig finden. Und da finde ich, also es muss ja die Frau dann einfach selber wissen, wie sie danach damit umgehen möchte oder durchs Leben gehen möchte. Und wenn für sie, auch wenn es vielleicht medizinisch nicht notwendig ist, aber die Brust lieber komplett entfernt haben möchte, dann ist das natürlich völlig okay, wenn sie sozusagen alle Konsequenzen und das alles drumherum verstanden hat bezüglich Sicherheit und so weiter. Also das natürlich als Voraussetzung.
So spannend, einfach auch mal deine, ja, nicht, weil ich fand es einfach so spannend, jetzt das aus Verenas Perspektive auch nochmal zu hören, das Ganze, weil ich würde jetzt mal gerne sagen, wie wir drei uns kennengelernt haben. Es ist die gleiche Geschichte, wie die Paula und ich uns kennengelernt haben, über das Internet, ne? Weil vielleicht der ein oder andere kennt Verena vielleicht auch bei Instagram als Dr. Pink Ribbon. Und mich würde es total interessieren, was hat dich bewogen, dahin zu gehen? Also was hat dich bewogen, auf Instagram als Dr. Pink Ribbon aufzutreten? Was war so der Initiator dafür? Warst du vorher schon bei Instagram oder ist
Teil
das
Teil der Community das, zu werden?
Genau, genau. Oder war sozusagen, ist das dein allererstes Instagram-Account?
Ja, das ist tatsächlich mein allererster Instagram-Account. Ja, also so ein bisschen bin ich dann auch, muss ich so sagen, quasi da so reingeschlittert sozusagen. Also ich habe wirklich vorher quasi überhaupt kein Instagram benutzt. Ich hatte diese App nicht auf meinem Handy und habe wirklich da auch nie groß irgendwie reingeguckt. Und irgendwann haben mir dann aber Patientinnen zum Beispiel erzählt, dass sie da sich auch tatsächlich drüber informieren, über das Medium. Und jetzt nicht nur Internet, sondern wirklich auch konkret Instagram oder auch Facebook. Und dann habe ich halt selber mal da reingeschaut und habe dann aber festgestellt, dass es eigentlich zum Thema Brustkrebs so konkret oder auch Brusterkrankungen gibt es gar keine, also niemanden, der da so Informationen zur Verfügung gestellt hat. Und natürlich eben eine super Community und wo sich Betroffene austauschen, aber niemand, der das so eben von ärztlicher Seite quasi jetzt für das Thema angeht. Also es gibt natürlich jede Menge Mediziner auch, die auf Instagram unterwegs sind, aber so jetzt dieses Thema habe ich da eben nicht besetzt gesehen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich ja mal Also hatte ich halt eher, dann kann ich ja auch mal mich da mit in die Diskussion bringen und Beiträge posten. Und das war dann wirklich auch, also zu meiner Überraschung sozusagen, gab es da dann auch sehr, sehr viel Resonanz und ich kriege auch immer wieder mal Fragen dann, Nachrichten geschickt und das finde ich dann irgendwie auch total schön. Also die Frauen sind dann alle voll happy, weil sie sagen, so, ich konnte jetzt einfach nochmal kurz bestätigen, was mein Arzt mir auch gesagt hat. Also so quasi die virtuelle Zweitmeinung. Also im Moment ist das alles so im Rahmen, wo ich das auch, das mache ich ja quasi alles nur in der Freizeit. Das kann ich dann so auch noch mit begleiten. Das ist überhaupt nicht mein Ziel, das in irgendeiner Form jetzt da als professionellen Account oder so zu führen. Also das wirklich gar nicht, aber...
Ja, aber dadurch, dass du natürlich schon mit dem Namen Dr. Pink Ribbon rausgehst, gehst du ja schon in so eine Richtung, die sagt, ja, hier, ich bin die Frau, die professionell das Thema Brustkrebs behandelt. Du hättest ja auch einfach sagen können, Verena 1512 oder sowas und einfach mal gucken, wer da so unterwegs ist und vielleicht hätte man dann herausgefunden, dass du zufällig Sinologin bist oder so. Aber du bist ja wirklich gezielt rausgegangen, glaube ich, auch mit dieser hey, ich möchte da jetzt professionell auch meine Meinung in die Community streuen. Richtig? Und das finde ich eigentlich ganz cool, so wie ich das so mitbekommen habe. Und das, denke ich, sagt die Resonanz ja auch.
Genau, also das war schon von Anfang an die Intention, dann zumindest auch klar zu machen, dass ich das eben von ärztlicher Seite begleite und dass das jetzt nicht irgendwie ein Privataccount ist, wo auch noch irgendwie tausend andere Sachen dann gepostet werden oder so, sondern im Wesentlichen wirklich zum Thema Brustkrebs. Und ich finde es auch wirklich, also man, wir haben ja vorhin auch schon so drüber gesprochen, wie wir uns dann letztendlich getroffen haben. Also man hat ja wirklich auch das Gefühl, man kennt diese Leute dann auch mit der Zeit extrem gut. Und wenn man sich dann so austauscht und Nachrichten schreibt und was ich tatsächlich mich am Anfang mal gefragt hatte, könnt ihr ja auch mal eure Sichtweise zu sagen, wie wird das wahrgenommen, wenn dann jemand aus ärztlicher Sicht, also ihr seid ja dann, also die oder eben die meisten oder alle in der Community sind ja dann selber Betroffene und ich von dem Standpunkt kann ich ja nicht mitreden. Also ich kann natürlich Fachinformationen zur Verfügung stellen und ich kann sagen, wie ich das machen würde oder wie das bei uns funktioniert. Aber ich habe mich auch mal gefragt, ob manche das vielleicht auch so sehen, dass sie dann sagen, naja, die kann zwar von Fachseite mitreden, aber die weiß ja eigentlich gar nicht, was es heißt, Brustkrebs zu haben sozusagen.
Aber ich glaube, das ist ja
also
auch nie die Ansatz.
Ich habe das als großes...
Bitte, Entschuldigung. Ja, wir sind immer mit der Zeit.
Kompliment. Was ist die Ton heute? Ich habe das als großes Kompliment aufgefasst und ich sage dir auch, warum. Wir machen auch den Podcast, weil wir glauben, dass der Sozialraum von Patienten sich verändert. Also wir sind, glaube ich, somit die letzte Generation, die sowohl analog als auch digital arbeitet. Aber wir wissen auch alle, dass da noch ein bisschen was passieren muss. Wir vertreten keinen ärztlichen Standpunkt. Wir sind eher so die, Selbsthilfegruppe auch nicht, weil wir sitzen ja hier zu zweit. Aber wir sind so für die Abendstunden, für die Monster unterm Bett vielleicht auch, ja. Also für die Patienten, die vielleicht Themen angesprochen haben möchten, über die sie sonst nirgendwo sprechen können. Also das ist zumindest die Resonanz der Hörerschaft, die wir haben. Ich sehe mich jetzt mal als Patientin, ja. Ich finde das ganz toll, wenn jemand aus ärztlicher Sicht sich öffnet und diesen Sozialraum Internet mitbetritt und sagt, ich möchte mal sehen, was passiert hier eigentlich. Und ehrlich gesagt, ich finde die Beiträge schön, also du zeigst Präsenz, das finde ich ganz toll, du engagierst dich ja auch in Richtung Aufklärung oder erzählst mal ein bisschen aus dem Alltag, was ist denn eigentlich, oder über Nebenwirkungen. Ich finde die Tatsache, dass du da bist und mitmischst und Informationen zur Verfügung stellst, ich finde das ein riesengroßes Kompliment und eine große Wertschätzung uns Patientinnen gegenüber, weil das einfach zeigt, dass ihr, ne, wir sind wieder beim Ihr-Wir, auch wissen wollt, was passiert eigentlich in diesem Internet, wo informieren sich Patienten, wo tauschen sie aus, wo ist denn vielleicht noch ein Bedarf? Und da ist tatsächlich meine nächste Frage auch, mir ist aufgefallen, dass viele Brustzentren sich genau diesem Sozialraum öffnen, also überhaupt dem Sozialraum einer Patientin, sich überhaupt interessieren, was passiert denn, wenn die Patientin jetzt hier aus der Tür herausgeht, was sind die Themen, wo sie noch Unterstützung brauchen und wie können wir da eigentlich tätig werden. Habt ihr auch analoge Angebote im Brustzentrum oder was wäre so aus deiner Sicht noch wünschenswert in diesem normalen Klinikleben? Also wo können wir da zum Beispiel als Patientinnen auch präsenter werden?
Also jetzt muss man ja wieder sagen, im Moment aufgrund der Pandemiesituation ist es natürlich ganz, ganz schwierig und deswegen tun mir auch wirklich die Frauen unheimlich leid. Also ich meine, wir brauchen ja nicht darüber reden, dass eine Brustkrebserkrankung zu jedem Zeitpunkt ungelegen kommt und unpassend ist und blöd ist. Nur jetzt ist es halt einfach wirklich extrem schwierig, weil eben ganz viele solche Hilfsangebote, die analogen vor Ort, eben wegfallen. Und das finde ich wirklich schwierig. Ansonsten ist es so, dass wir und wahrscheinlich auch die meisten Brustzentren zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe anbieten, wo sich Frauen dann eben zum Erfahrungsaustausch treffen können. Und das natürlich dann auch mit dem, sozusagen mit dieser Akutbehandlung, wenn die vorbei ist, dann ja auch die Betreuung eigentlich aussetzt, sondern dass es immer wieder auch ja, Raum für Begegnung sozusagen gibt. Dann gibt es natürlich ganz viele andere Themen, die wichtig sind, aber also das dann auch nur während der Therapie, sowas wie Ernährungsberatung oder das Thema Sport. Auch speziell jetzt aus medizinischem Aspekt gibt es eine onkologische Trainingstherapie, da haben wir eine Physiotherapie bei uns auf dem Gelände. Also da gibt es ganz, ganz viel um diese Therapie und das rein schulmedizinische drumherum, was auch super wichtig ist und was halt jetzt eben zu einem ganz großen Teil wegfällt. Und dann muss man wiederum aber sagen, ist halt das Digitale sehr viel wert. Also wenn man sich überlegt, man hätte eben jetzt nicht diese Austauschmöglichkeiten im Internet, dann wäre es ja nochmal ein Stück düsterer sozusagen. Und ich habe tatsächlich jetzt auch manchen Frauen oder die so ein bisschen ja, verloren waren und gesagt haben, ich müsste mich mal irgendwie mit jemandem austauschen und ist denn eigentlich eure Selbsthilfegruppe jetzt wieder aktiv oder so, dann sage ich ja leider nicht, aber ich rate dann wirklich auch dazu, mal sich in die Community zu mischen sozusagen, weil ich einfach diesen Zusammenhalt auch so bewundernswert finde und diese Unterstützung, die ja da stattfindet und die Solidarität und ich glaube, dass das jedem jetzt in der aktuellen Zeit auf jeden Fall gut tun würde.
Ja, das finde ich auch.
Also ich finde das ja, wie gesagt.
Ja.
Alex, Entschuldigung.
Ich glaube, wir müssen immer mit Fingerzeichen oder so arbeiten. Nein, ich wollte sagen, dass ich da total auch in Paulas Kerbe schlage und dass wir natürlich diese Community sehr, sehr schätzen. Und das ist ja das Schöne, zum Beispiel bei Instagram, es ist ja keine geschlossene Gruppe, wo du irgendwie eingedrungen bist oder so. Es ist ja so, jeder kann sich das ja genau aussuchen, mit wem er sich vernetzt und wo der Austausch stattfindet und so. Und du hast dich da einfach so gut eingefügt in das Ganze. Und weißt du, wer dir dann nicht folgen möchte, der muss es ja auch nicht, ne? Es wird ja keinem aufgezwungen. Und ich glaube, es sind aber, wenn ich so mir es anschaue, das glaube ich, ich würde sagen 100%, aber das kann ich jetzt auch nicht sagen, sind eigentlich sehr, sehr dankbar dafür, dass es eben diesen Austausch gibt und dass eben dann nochmal, also jemand aus einer anderen Disziplin auch reinkommt in das Ganze. Und ich finde auch, gerade jetzt in dieser Corona-Situation, wo du das sagst, es ist so wichtig, dass vielleicht auch, ne, man sieht ja, viele Leute haben plötzlich jetzt den Weg in die digitale Welt gefunden durch den Mangel an analogen Angeboten. Und ob das jetzt bei Instagram ist oder hier bei Yes We Cancer mit der App, wo man sich verbinden kann oder über Facebook, ne, das ist ja auch so eine Altersfrage, ne, wo man da irgendwie sein Plätzchen findet. Aber es gibt da halt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und bist du denn auch bei Facebook oder woanders? Oder ist das so rein bei Instagram?
Nee, tatsächlich nicht. Ja, also ich glaube, also mehrere Kanäle zu bespielen, das würde ich dann wirklich überhaupt nicht mehr schaffen. Und dann musste ich mich ja sozusagen, oder habe ich mich einfach mal für ein Format dann entschieden, weil das so für mich irgendwie so freilich von der Handhabbarkeit auch am besten funktioniert. Ja, aber ja, vielen Dank für die Komplimente sozusagen auch jetzt von eurer Seite. Das freut mich natürlich.
Also ich habe ja schon mal angedeutet, ich bin hier und da so ein bisschen größenwahnsinnig. Ne? ich traue mich ja auch wieder so ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Das war lange nicht so als Patientin. Ich würde gerne wissen, was wäre dein Wunsch, und so in 10 Jahren, wenn du in dein Berufsfeld guckst. Also es klingt jetzt ein bisschen, ich möchte sagen, abgefuckt. Ich kann es nicht anders sagen. Wenn man wünschen würde, dass es die Krankheit Krebs nicht mehr gibt, dann wärst du deine Aufgabe los. Oder sagst du, eigentlich wäre das doch ganz schön und die Sinologie ist eigentlich doch viel, viel weiter und breiter aufgestellt. Oder würdest du sagen, ach schön, dann kann ich mich wieder um Stillbrüste kümmern. Oder ich weiß nicht, also was wäre so deine Vision einfach, was wäre deine Idee?
Ja, also genau, zum Ersten ist es so, dass ich mich ja nicht nur um Brustkrebspatienten kümmern, wobei das nimmt tatsächlich einen sehr großen Raum ein. Wenn wir Brustkrebs komplett besiegen könnten, dann wäre ich natürlich super happy und dann werde ich mir auch, also würde ich mir irgendwas anderes suchen, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass ich arbeitslos werden würde und ich glaube, wenn wir das dann erreichen können, dann wäre es das wert, dass ich mich umorientieren muss beruflich. Ich finde, genau, bei Zielen, also man darf sicher Visionen haben und man sollte auch, die dürfen auch mal so ein bisschen von der Realität entrückt sein, weil sonst ist es auch keine Vision. Und trotzdem wäre ich so ein bisschen vorsichtig jetzt, was Brustkrebs angeht, was die Erwartungen angeht bezüglich der Entwicklung. Also es gibt ja auch diesen Hashtag, weiß nicht, Let's End Breast Cancer oder sowas.
Ja.
Da denke ich mir immer, also wir werden Brustkrebs jetzt nicht komplett ausrotten in nächster Zeit. Also den finde ich ein bisschen schwierig, weil das halt so eine Erwartungshaltung, klar ist das erstmal so, ja, komm, wir schaffen das, wir rotten diese Erkrankung aus, so ungefähr. Mhm. Aber das funktioniert bei Infektionserkrankungen, die wir mit einer Impfung, wo wir mit einer Impfung entgegentreten können, da kann das wirklich super funktionieren und hat es ja auch in der Geschichte schon. Aber Brustkrebs ist da anders und ich glaube schon, dass wir weiter mehr an den Auslöserfaktoren noch forschen können, dass wir insgesamt die Erkrankung, die Entstehung noch mal viel besser verstehen werden, auch in Zukunft. Aber jetzt für den Moment fände ich zum Beispiel eher eine Früherkennung noch mal, also wenn wir das schon schaffen würden sozusagen, um das zu optimieren, dann wäre das auch schon mal eine Riesenerrungenschaft. Und wenn wir es schaffen, Brustkrebs in einem sehr frühen Stadium zu entdecken, dann haben die Frauen auch eine sehr gute Prognose. Deswegen, so gesehen, man darf auch ein bisschen spinnen, aber trotzdem auch so muss auch die Realität quasi im Blick behalten, finde ich dann.
Was ist eigentlich ein frühes Stadium? Auch wieder so eine beliebte Frage vom Patienten. Oh, jetzt bin ich schon wieder Alice, ich habe diese 3 Sekunden Verzögerung nicht drauf. Alex, stell du bitte erstmal deine Frage.
Nein, ich wollte sagen, ich fand es gerade so einen schönen Ausblick. Ich fand es einfach so, diesen Blick in die Zukunft und was können wir machen? Und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, was mir aufgefallen ist. Das ist dieses, ne, vielleicht können wir früher ansetzen in der Früherkennung. Vielleicht können wir sogar noch früher ansetzen. Ich gehe jetzt auf dieses so, wann gehen die Entwicklungen in die Richtung? Glaubst du daran, dass wir vielleicht mit einer Blutabnahme dann wirklich bald sehen können, okay, da könnte sich Brustkrebs entwickeln, ein ganz frühes Stadium, wir schreiten schon direkt ein, dass das der Weg der Zukunft ist?
Also Brustkrebs jetzt wirklich anhand einer Blutdiagnose früh zu entdecken, also nicht nur, du hattest jetzt gesagt, entwickeln, aber sozusagen, also wenn ein kleiner Brustkrebs vorliegt, dass wir das in der Blutprobe sehen können, das halte ich jetzt in ganz naher Zukunft nicht für realistisch. Es gibt ganz viel Forschung zu sogenannten Tumormarkern, wo wir aber gesehen haben, dass die auch in anderen Fällen positiv sein können. Also eben, die sind nicht spezifisch genug. Also die sind nicht nur dann positiv, wenn wirklich Brustkrebs vorliegt, sondern die können halt auch bei Entzündungen oder Infekten oder sonst wie erhöht sein. Und das ist ja auch immer so ein Thema in der Nachsorge. Das ist ja mittlerweile auch nicht mehr empfohlen, dass man die bestimmt, weil das einfach so viel Verunsicherung hervorruft und dann oft eben auch falsch positive Befunde dabei sind. Also das ist, glaube ich, schwierig. Aber so etwas, eine ähnliche Richtung zumindest einschlägt und wo ja in den letzten Jahren sehr viel erreicht worden ist, ist ja zum Beispiel eben bei den Mutationsträgerinnen, also bei dem familiären Brustkrebs, wo man zumindest das Risiko für eine Brustkrebserkrankung vorhersagen kann. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Also es gibt natürlich auch Menschen zu Recht, die sagen, ich will das alles eigentlich gar nicht wissen, was da auf mich kommt und welche Risiken ich im Leben habe. Und das Leben passiert halt so, wie es ist. Wenn man aber dann so sich Stammbäume ansieht, wo halt schon die Oma und die Tante und die Cousine und die Mutter und alle hatten Brustkrebs und sind dann auch irgendwie daran noch verstorben, dann ist es ja schon schön zu wissen, dass man sagen kann, okay, wir können das rausfinden, ob sie auch von diesem Risiko betroffen sind oder nicht. Es ist ja auch die Möglichkeit, dass man entwarnen kann. Und wenn das Risiko da ist, zumindest mit einer intensivierten Früherkennung dazu beitragen kann, dass dann eben, wenn Brustkrebs wirklich auftritt, ihn dann auch früh erkennen zu können. Also das wäre so ein Beispiel, was so in den letzten Jahren sich entwickelt hat, wo man ganz, ganz viel dazu gewonnen hat an Erkenntnissen und dann den Frauen auch frühzeitig da helfen kann.
Ja, wir sagen ja immer, also wir sind ja nicht vom familiären Brustkrebs betroffen. Also wir sind keine Genträgerinnen, aber wir erlauben uns immer zu sagen, Okay, wenn man die Möglichkeit hat, sich doch testen zu lassen, ist das eigentlich die einzig richtige oder einzig reale Form der Vorsorge? Alles andere ist ja eine Früherkennung, ne? Aber in dem Fall kann man tatsächlich eine Vorsorge auch treffen, also nicht nur mit einem erweiterten Vorsorgeprogramm, sondern auch
mit ja, oder Angelina zumindest genau, Prävention, ne? Also das ist dann sozusagen nicht nur Früherkennung, sondern Prävention tatsächlich, indem man halt das Gewebe, wenn man es mal so ganz platt sieht, das, was halt dann entarten könnte, entfernt. Ne? Also das ist sozusagen Prävention an allererster Front. Und Früherkennung ist ja dann eigentlich der nächste Schritt erst.
Wann sprechen wir noch von Früherkennung, Verena? Wann ist ein wann man sagt ja immer, früh erkannt ist ein Brustkrebs heilbar. Oder gut heilbar, ne? Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich frage mich immer wieder, sag mal, was ist denn früh? Hängt das von der Tumorgröße ab? Hängt das vom Stadium ab? Ob eine Metastasierung vorliegt? Gibt es andere Indikatoren? Was ist ein früh erkannter Brustkrebs?
Ja, also früh, also wenn man ganz grob unterscheidet, ist es tatsächlich so, dass man eben zwischen metastasierter und nicht metastasierter Situation unterscheidet. Und das liegt daran, weil wir eben wissen, dass wir zum Zeitpunkt, wo der Brustkrebs nicht gestreut hat in andere Organe, können wir eine Heilung erreichen. Und die Wahrscheinlichkeit für eine Heilung, die hängt dann nochmal davon ab, wie groß ist der Tumor, welche Tumorbiologie habe ich, also welche Eigenschaften hat der Tumor, sind eventuell Lymphknoten befallen. Aber solange es immer noch in diesem sozusagen lokalen Stadium ist, wo Brust und oder Lymphknoten betroffen sind und keine Organe und keine Metastasierung somit vorliegt, habe ich halt die Chance auf Heilung. Und das ist der große Unterschied zu Frauen, wo ihr Brustkrebs dann schon gestreut hat. Da können wir keine Heilung erreichen, aber auch da muss man sagen, gab es in den letzten Jahren extrem große Fortschritte, was die Therapie angeht. Und die meisten Ärzte formulieren das eben so, dass man letztendlich dann ja eine chronische Erkrankung hat, mit der man auch leben lernen kann und muss, gezwungenermaßen vielleicht dann auch, aber wo wirklich auch die Situation sich nochmal deutlich verbessert hat in den letzten Jahren. Und ich denke, die Entwicklung geht auch dahin, dass es sich weiterhin verbessern wird. Aber deswegen ist das immer so der große Cut-off sozusagen.
Ja, das ist schön, dass du das sagst. Mir war das nicht klar. Für mich war immer Metastasen, also war immer das Angstwort. Also wirklich immer ein Angstwort. Ich habe jetzt aber sehr, sehr viele Frauen auch kennengelernt, neben auch dramatischen Ausgängen. Also wir wollen hier nichts bagatellisieren, aber mir war zum ersten Mal auch ein Begriff davon, dass man sagen kann, man kann trotz einer Metastasierung, also auch eine Langzeitüberlebende sein. Das war mir überhaupt gar nicht klar. Und ich glaube, das ist auch sehr mutschöpfend, wenn man auch solche Informationen hier einfach mal preisgibt und auf den Tisch legt. Also das gibt es und das ist keine Seltenheit tatsächlich, ne? Also ich fasse es nicht, die Zeit ist um.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte hier aus dem Off mit 5 Sekunden...
Ich muss dich eigentlich nochmal für eine andere Folge einladen. Genau, Verena, ich glaube, wir müssen dich noch ein zweites Mal einladen.
Wir könnten noch ein bisschen sprechen.
Genau, wir haben so viele Fragen noch ungeklärt, ja. Aber es ist wirklich vorbeigeflogen diesmal.
Ich wollte auch gerade sagen, was ich natürlich sehr spannend fände, wir können ja vielleicht auch mal so eine Fragerunde mit Verena machen, weil, ne, dass man einfach sagt, okay, Verena beantwortet einfach sehr mal ein paar Fragen live bei uns im Podcast. Und weil ich habe auch gerade auf die Uhr geguckt und dachte, das kann doch jetzt gar nicht sein, wir haben doch gefühlt gerade erst angefangen zu sprechen. Das schreit auf jeden Fall nach einer Fortsetzung. Aber vielen, vielen Dank für deine Zeit, Verena. Das war super. Oh ja. Und danke für dein Engagement auf Instagram und auch im echten Leben. Ne? Also hauptsächlich im echten Leben, aber besonders auch für unsere Community, was du da alles machst.
Ja. Genau. Genau. Genau, das machen wir direkt. Ich bedanke mich auch nochmal, Verena. Das war sehr schön bei dir. Und auf die, also wir haben dich jetzt gar nicht gefragt, aber ich würde sagen, die Fragerunde ist mal gebongt.
Ja, von mir aus sehr gerne. Vielen Dank. Also können wir gerne machen.
Super.
Sehr schön. Dann würde ich sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ja, tschüss.
Im kurzen Nachgespräch zwischen Alex, Verena und mir ist uns noch ein kleiner Punkt haben wir noch einen kleinen Punkt vertieft, der im Podcast nicht unwichtig ist. Und deswegen ergänzen wir diese Folge um ein kleines PS. Verena, bei dir ging es, oder wir sprachen eben nochmal über den Aspekt Früherkennung bei jungen Frauen. Also die Fehldiagnostik meiner eigenen Geschichte hat dich nochmal zu einem Punkt bewogen, den wir hier nochmal ergänzen wollen.
Genau, das war mir so während des weiteren Gesprächs dann immer noch so im Hinterkopf geblieben, aber hatte sich quasi keine gute Gelegenheit mehr geboten, da nochmal drauf einzugehen. Das ist bei jungen Frauen tatsächlich leider nicht so selten, dass sich die Diagnose etwas verzögert. Das liegt natürlich daran, dass Brustkrebs prinzipiell bei jungen Frauen seltener ist als bei älteren Frauen, hat aber auch damit zu tun, dass das Gewebe dichter ist, dass auffällige Befunde da drin auch schwieriger zu sehen oder zu beurteilen sind. Und deswegen wollte ich einfach noch mal so ein bisschen vielleicht auch als Appell sagen, oder meine Devise ist so, jeder neu aufgetretene Tastbefund gehört abgeklärt. Und das ist auch nicht so gemeint, dass man da jetzt irgendwie der eigenen Gynäkologin oder dem Gynäkologen irgendwie Misstrauen entgegenbringen sollte. Ich glaube, man muss halt einfach schauen, ist die Kollegin oder der Kollege auch spezialisiert auf Brustdiagnostik? Und wenn das nicht der Fall ist, dann schadet es ja nicht, sich da nochmal bei einem Spezialisten vorzustellen. Und wenn es dann wirklich ein gutartiger Befund ist und es nur eine Zyste ist oder ein Fibroadenom, also ein gutartiger Knoten in der Brust, dann ist ja auch alles gut, aber dazu rate ich schon, auch wenn es selten ist, aber wenn es dann doch Brustkrebs ist, ist es halt einfach sehr unschön, wenn die Diagnose sich eben noch länger rausweitet. Insofern sage ich immer, einmal abklären lassen.
Genau, also das finde ich sehr, sehr beruhigend, weil das auch im Rahmen meiner Erkrankung immer wieder etwas ist, was mir aufgeploppt ist. Also verlangt ruhig nach einer Überweisung in ein Brustzentrum. Das nimmt euch der Gynäkologe auf gar keinen Fall übel. Lasst euch das auch nochmal abklären. Da sitzen nicht nur die Krebsfälle, sondern auch die diagnostischen. Traut euch da gerne, das ist genau die richtige Adresse, wo ihr hin sollt. Also alles, was neu auftaucht, wird abgeklärt. Und ob etwas neu aufgetaucht ist, seht ihr, wenn ihr monatlich eine Selbsttastuntersuchung macht, weil dann fallen euch Veränderungen auf, die ihr beschreiben könnt. Danke fürs Zuhören. Danke, Verena, nochmal für diese wertvolle Ergänzung. Und bis zum nächsten Mal.